Seelenarbeit im Sozialismus. Psychologie unter politischem Diktat und Justiz. Willkommen zur Seelenarbeit im Sozialismus. Entdecke mit uns die psychologischen Auswirkungen von politischem Diktat und Justiz im Sozialismus. Basierend auf fundierten Forschungsergebnissen, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Bereit für eine tiefgründige Reise durch die Geschichte der Psychologie? Dann geht es los. Heute sprechen wir über psychologische Folter mit Bezug zu den Zersetzungsmaßnahmen der Stasi in der DDR. Bei mir ist heute Hanna Nussmann. Hallo Hanna, schön, dass du wieder da bist.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Das sind jetzt Themen, die durchaus hart sind, wo es um die nicht so schönen Seiten der Psychologie geht. Und vielleicht kannst du uns noch mal ein bisschen erzählen zu dem Forschungsprojekt und inwieweit ihr euch mit den Themen Folter und Zersetzung beschäftigt habt und welche Quellen ihr habt.
Ja, also ich beschäftige mich irgendwie aus zwei Gründen mit dem Thema. Einerseits ist das im Rahmen einer Promotion zum Thema psychische Gewalt in der DDR. Da habe ich mich ein bisschen auf dieses Thema der Zersetzung und der auch weitreichenden Folgen der repressiven Maßnahmen wie auch der Folter in dem Staat der DDR konzentriert und führe da auch dann zusammen mit dem Projekt eine Studie durch. Und das hat auch nochmal so ein bisschen den Hintergrund, ja, einmal zu erforschen, ne, was war denn Zersetzung eigentlich? Wie kann ich das als, jetzt aus so einer psychologischen Perspektive vor allem, als Repressionsmaßnahme einstufen? Und andererseits natürlich, ich hatte das in der letzten Folge erzählt, wie ich auf dieses Thema oder warum ich überhaupt das Thema DDR spannend finde, erzählt es meine Mutter, die sind nervös, immer noch nervös wird, wenn die in der Grenzkontrolle ist. Das erinnert sie so sehr an diese Kindheitserfahrung mit der Übergang zur DDR, wo auch ihre eigene Mutter immer so super nervös wurde, dass das so sehr auf sie abgefärbt hat, dass sie das heute noch hat, dass sie an Grenzkontrollen halt nervös wird. Und ich fand es einfach sehr spannend, mal zu gucken oder sehr beeindruckend, mal zu überlegen, naja, wenn diese kleine Erfahrung schon so lange und so fest sitzt, was ist denn dann mit diesen ja wirklich großen, schlimmen Erfahrungen? Und wie setzt sich das vielleicht dann auch in der Gesellschaft und in den Nachfolgegenerationen fort? Eine andere Frage ist dann natürlich nochmal, wie viel, ja, was war denn eigentlich so ein bisschen das Ziel dieser Herangehensweise der Staatssicherheit? Welche Methoden haben die benutzt und ist da vielleicht auch irgendwelches Wissen aus der Psychologie zum Einsatz gekommen? Also das sind so die zwei Punkte, die mein Interesse oder meine Herangehensweise daran so ein bisschen erklären.
Welche Repressionen gab es denn in der DDR?
Das hat sich so ein bisschen auch über den Zeitraum der DDR verschoben, würde ich sagen. Nicht wirklich verändert, es sind auch nicht unbedingt weniger geworden. Sehr, ja, am meisten Aufmerksamkeit haben natürlich die Leute bekommen, die in politischer Haft waren. Hier kann man feststellen, dass es so eine leichte Verschiebung gab. Zu Anfang in der sowjetischen Besatzungszone und dann auch in den 50er Jahren noch gab es sehr viel auch körperliche Gewalt, körperliche Folter. Und dann im Verlauf der 60er Jahre bis in die 70er Jahre rein wurde die dann ersetzt vor allem durch psychische Folter und grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung und Bestrafung. Das ist so ein Sammelbegriff. Das hat sich dann halt in diese psychischen, vor allem psychischen Methoden geändert, die darauf abzielen, den Menschen kein sichtbares Leid, also nichts, das man hinterher irgendwie an der Haut feststellen kann, das keine Narben hinterlässt, keine Spuren hinterlässt, zu ändern. Das hatte so zwei Funktionen, dass sich das soweit geändert hat, dass es einerseits natürlich kann man sehen, dass dann natürlich auch, wenn man die Leute dann innerhalb der DDR wieder entlässt, offiziell gab es ja auch keine politischen Häftlinge, dass die dann nicht von anderen gesehen werden können, die dann bemerken, oh, das wird ja Menschen hier angetan. Die mussten am Ende der Haftzeit auch unterschreiben, dass sie niemanden davon erzählen, also von ihren Hafterfahrungen. Und wir reden hier vor allem, also diese psychischen Methoden, die wurden vor allem in der Untersuchungshaft eingesetzt und dann im Strafvollzug war auch viel mehr körperliche Gewalt wieder da. Nicht unbedingt nur von quasi den Gefängniswärtern, das kam vor, sondern aber auch von Mitgefangenen, weil politische Gefangene waren dann im Strafvollzug zusammen mit ja, kriminellen Straftätern, auch teilweise aus zur Bestrafung, wurden denen auch unterstellt im Strafvollzug, also die hatten da eine geringere Rolle. Und dann gab es dann natürlich auch so Situationen, wo man dann als politischer Häftling zusammen mit verschiedenen Vergewaltigern zum Beispiel auf einer Zelle war oder Mördern. Und das hat natürlich dann auch nochmal sehr viel Angst hervorgerufen, aber dann natürlich auch teilweise wieder zu körperlicher Gewalt geführt. Also da gibt es eine Trennung und ich beziehe mich hier vor allem auf die Untersuchungshaft, wenn ich da von psychischer Folter rede. Diese Menschen wurden natürlich dann innerhalb der DDR wieder entlassen. Und man konnte denen nicht ansehen, dass die gefoltert worden sind. Die hatten aber tatsächlich dann teilweise natürlich sehr starke Probleme, sich wieder an ihre Umgebung zu gewöhnen, Fuß zu fassen. Die hatten auch strikte, die hatten auch weiterhin, wurden die Repressionen ausgesetzt. Die durften sich nur im bestimmten Bereich bewegen. Die haben, ich glaube, das war so ein begrenzter Personalausweis. Also die hatten quasi kein eigenes Personaldokument mehr, sondern nur diesen Schein zum Ausweisen und damit durften sie dann auch dieses bestimmte Gebiet nicht verlassen, haben auf die Arbeit vorgeschrieben bekommen, wurden teilweise weiter beobachtet und so weiter oder dann auch weiter zersetzt. Das heißt, dieser Rückgriff auf diese unsichtbaren Methoden hat einerseits innenhin die Aufgabe, sich nicht angreifbar vor dem eigenen Volk zu machen, also da nach innen hin so eine Art von ja, wir halten uns an die Regeln und wir setzen ja keine körperliche Gewalt ein. Und nach außen hin natürlich auch. Also die DDR hat die Helsinki-Deklaration unterschrieben und 1984 dann auch die Konvention gegen Folter unterzeichnet. Und damit haben sie sich ja dann auch nach außen hin ja zu bestimmten Werten bekannt. Und gleichzeitig wurden politische Häftlinge vom Westen freigekauft und auch da sollte dann sichergestellt werden, an denen sind keine Spuren, denen kann man dann quasi nicht ansehen, dass sie gefoltert worden sind. Also das war natürlich dann auch nochmal wichtig, das zu vertuschen. Vielleicht noch so ein bisschen, das sind natürlich, wir haben jetzt nur über politische Haft geredet, es gab aber ein ganz, ganz breites Spektrum an repressiven Maßnahmen in der DDR und viele davon wurden umgesetzt, ohne dass die Menschen das bemerkt haben.
Im Grunde greifst du meiner Frage schon vor und liest sie schon ab. Deswegen setz ruhig fort.
Okay, das fängt natürlich an mit sowas wie, dass die gesamte Bevölkerung mehr oder weniger unter Bewachung stand. Es gab IMs, die eingesetzt worden sind. Das heißt, jeder konnte mehr oder weniger ein Spitze sein. Die Staatssicherheit hatte auch relativ freien Zugriff. Die konnten Hausdurchsuchungen machen, die konnten Wanzen verlegen. Die haben Menschen dann teilweise auch verfolgt. Agenten oder Offiziere auf die angesetzt. Das fängt so da an, bei dieser Überwachung. Und dann gab es, da haben wir gerade schon drüber geredet, die Zersetzung. Und die Zersetzung wurde bei Menschen angewandt, wenn diese entweder nicht öffentlich inhaftiert werden sollten, aus Angst da irgendwie, dass dann Martyrer draus wird, oder wenn die tatsächlich noch nichts selbst in diesem Strafsystem der DDR, wenn sie selbst aus deren Sichtweise noch nicht genug staatsfeindliches oder strafbar zu machendes staatsfeindliches Verhalten gezeigt haben, um die zu inhaftieren. Die Zersetzung sollte also Leute davon abhalten, auch oppositionelles Verhalten zu zeigen überhaupt. Also wenn sie das sollte das oppositionelle Verhalten abbrechen oder dazu führen, dass es gar nicht erst eingesetzt werden konnte. Es gibt eine Richtlinie, die heißt 176, da steht auch nochmal genau drin, was Zersetzung ist. Und da wird definiert, also Zersetzung soll gegen Einzelpersonen oder Gruppen angewandt werden, um diese Probleme zuzuspitzen, um diese zu desorganisieren, aufzulösen oder zu liquidieren.
Also das kam von der SED oder von der DDR?
Das ist vom Ministerium für Staatssicherheit. Also das war auch wieder so eine geheime Sache, da wusste man offiziell nichts von. Und diese Maßnahmen setzen sich zusammen aus verschiedenen Methoden. Diese Methoden, das sind vor allem Methoden, die sich als weiche Repressionen bezeichnen, das heißt, die keine körperliche Gewalt in der Regel einsetzen, sondern versuchen so in dieses psychische und soziale Leben der Menschen einzugreifen. Also da werden dann in dieser Richtlinie auch verschiedene Vorschläge gegeben, wie man das umsetzen kann. Zum Beispiel das Zerstören des Rufs, also dass man versucht, Gerüchte zu verstreuen, dass man versucht, die Familien zu zerstören, indem man zum Beispiel versucht, Leuten eine Affäre anzuhängen, Liebesbriefe unterjubelt. Oder versucht, die Kinder zu entfremden. Also da wurde auch gar kein Stopp vorgemacht, da Minderjährige mit reinzuziehen, kleine Kinder schon mit reinzuziehen. Da wurden die anderen Institutionen auch mit genutzt, also zum Beispiel Schulen, Arbeitsplätze und so weiter. Also man könnte, dann wurde zum Beispiel instigiert, dass, das würde man heute als Mobbing bezeichnen, also dass Menschen am Arbeitsplatz quasi keine sinnvollen Aufgaben mehr bekommen, von den anderen Mitarbeitenden gemieden werden, teilweise irgendwie vielleicht sogar beschimpft worden sind, deren Arbeit schlecht gemacht wurde und so weiter. Also alles so Methoden, die darauf aus sind, Menschen unter größtmöglichen Stress zu setzen, denen irgendwie Leid zuzufügen, ohne dass diese die merken. Und da gehörten dann auch sehr perfide Sachen zu. Also zum Beispiel sind die dann in Wohnungen eingebrochen und haben die Möbel verstellt, um zu zeigen, wir haben quasi alle Macht über euch, wir kommen in alle eure Räume rein. Und ich weiß nicht, wie man sich das mal so vorstellt, ne? Also jeder kennt bestimmt mal jemanden, wo schon mal eingebrochen wurde, und das ist ein sehr belastendes Gefühl. Und wenn das nicht nur Einbrecher sind, sondern man weiß, diese Leute können quasi immer reinkommen, dann ist das sehr bedrückend. Die haben aber auch teilweise Sachen gemacht, wo dann Menschen angefangen haben, an sich selber zu zweifeln. Also zum Beispiel Autos umgeparkt, Autos teilweise auch manipuliert. Also mir wurde zum Beispiel mal erzählt, oder es gibt eine Geschichte, da hatte dann einer auf einmal sein Lenkrad in der Hand. Und es gibt von Freya Clear auch ein Buch, wo Fälle aufgezeigt werden, wo im Endeffekt dann auch tödliche Unfälle hätten passieren können. Also wo dann zum Beispiel die Fahrzeuge so manipuliert waren, dass da ein Unfall hätte draus werden können.
Was ich mich an der Stelle frage, ist, wie verbreitet war das? Eigentlich denkt man doch, die DDR in ihrem Selbstbild ist als sozialistischer Staat für seine Bürger da. Und es gibt ja auch den Wettkampf der Systeme, ne, dass die DDR das bessere System ist. Waren das denn jetzt irgendwie alles Einzelfälle von irgendwelchen Geheimdienstmaßnahmen in Anführungszeichen? Oder war das verbreitet, dass quasi fast jeder davon hätte betroffen sein können? Und wer war besonders davon betroffen vielleicht?
Wieder eine große Aufgabe.
Zu viele Fragen auf einmal.
Ich würde mal anfangen mit, ja, wie verbreitet war das? Das ist super schwierig zu sagen, weil es keine einheitliche Definition von Zersetzung gibt. Das liegt auch daran, dass diese Methoden halt so vielfältig waren, dass das schwierig ist, da festzustellen, okay, das ist jetzt Zersetzung gewesen, das nicht. Das wird ja auch alles im Geheimen durchgeführt. Es gibt Schätzungen, da gehe ich aber davon aus, dass die viel zu gering angesetzt sind. Ich glaube, ich habe mal irgendwas von 2000 gelesen. Ich nehme an, dass es sehr, sehr viel mehr sind an Fällen. Das ist auch sehr schwierig. Gerade, ich habe gesagt, das wurde gemacht, ohne dass die Leute davon mitbekommen haben. Die waren eben quasi nicht nur wehrlos ausgesetzt, sondern die wussten ja noch nicht mal, dass sie da angegriffen werden. Die konnten sich gar nicht schützen. Also wenn man weiß, dass man angegriffen wird, dann könnte man ja sofort sagen, okay, ich versuche Sachen zu vermeiden. Ich suche mir Freunde, die zu mir halten, und ich baue mir quasi Schutzmaßnahmen in mein Leben ein. Wenn man das nicht weiß, wenn alles auf einmal auf einen zukommt, dann fängt man an, an sich selber zu zweifeln und an dem Leben zu zweifeln. Und es kann einen sehr viel größeren Druck auslösen. Jetzt wieder zu der Frage, wie verbreitet das war. Genau, da muss man dann wieder gucken, ne? Also es war schon, es gibt ja alltägliche Repressionen in der DDR, also zum Beispiel Bespitzelungen, ja, eventuell auch Jobverluste, wenn man irgendwas gesagt hat, was der SED gerade nicht gepasst hat, die vielleicht noch nicht der Zersetzung entsprechen. Und dann gibt es dieses Maßnahmenbündel, das quasi eine Form von Zersetzung spricht. Es ist außerdem im Hintergrund, ne, die Menschen wussten das vielleicht gar nicht, dass sie dem ausgesetzt werden. Es gibt dann außerdem im Hintergrund Leute, die da vielleicht gar nicht mehr dran denken möchten, die sich dann auch nicht mehr melden für zum Beispiel Studien, Umfragen und so weiter, wo man das herausfinden könnte, ob sie betroffen waren. Es gibt viele, die das gerne möchten, die dann auch an Studien teilnehmen, die gehört werden möchten, weil es natürlich auch ein großes Unrecht war, weil es sehr, wirklich sehr langfristige Folgen für die Personen hat. Aber insgesamt ist es sehr schwierig, da Schätzungen vorzunehmen. Und was ich so ein bisschen in meiner Forschung feststellen musste, ist, dass eigentlich irgendwie jeder betroffen sein konnte. Es gab Leute, die wirklich gar nicht, die auch sich bis heute nicht erklären können, warum sie gerade diesen wirklich weitreichenden Repressionen, die auch den Staat viel gekostet haben, ausgesetzt waren. Warum wird um mich kleines Licht so ein großer Aufwand gemacht? Also das ist wirklich so ein Unverständnis und Erstaunen bei, dass viele sich bis heute nicht erklären können. Wer davon betroffen war, das waren natürlich dann vor allem, also sehr klassisch waren zum Beispiel so Friedensgruppen, jegliche Oppositionsgruppen. Da sollte dann die Gruppe quasi aufgelöst werden und dann wurden so welche Methoden wie Zersetzung, aber auch dann politische Haft eingesetzt, um die weiter zu destabilisieren, um die einzuschüchtern, um denen quasi auch die Ressourcen wegzunehmen, ne? Sowohl die finanziellen, die räumlichen, aber dann auch die psychischen Ressourcen. Und die waren das, man kann auch so ein bisschen dann von Leuten, die Ausreiseanträge gestellt haben, reden, die dann auch immer wieder zum Beispiel zu Gesprächen beim MFS, aber auch in verschiedene Ämter eingeladen worden sind oder nicht eingeladen worden sind, sondern wo die dann hin mussten. Und wo die dann auch wieder immer wieder unter Druck gesetzt worden sind, wo auch in die Wohnungen gegangen sind, um dort Druck auszuüben oder zu gucken, ob sie nicht doch irgendwas, was einen Inhaftierungsgrund sein könnte, zu haben. Also die waren auch vermehrt betroffen, vermutlich nicht alle, aber da gab es auch welche, die diese verschiedenen Methoden erleben mussten. Ja, und dann so bestimmte Schlüsselfiguren auch. Also es gab zum Beispiel der Schriftsteller Kunze, der hat sogar seine gesamten Akten veröffentlicht, wo diese Zersetzung ja dokumentiert ist. Das ist muss ein riesen Paket gewesen sein. Er hat, glaube ich, nur die wichtigsten quasi rausgenommen. Und der hat tatsächlich dann am Ende auch aufgegeben und hat die DDR verlassen. Also teilweise war auch das Ziel dieser Zersetzungsmaßnahmen, dass man diese Menschen, die für Opposition stehen, die vielleicht den anderen auch Hoffnung und Mut geben, dass man die zur Aufgabe zwingt.
Also du sagtest ja, manche wären direkt ins Gefängnis gekommen. Mhm. Sieht man da irgendwie auch Unterschiede in den Zielgruppen für diese Maßnahmen? Also dass man sagt, die Leute, wenn sie ins Gefängnis kämen, würde das einen öffentlichen Aufschrei geben? Also vielleicht auch Leute, die zu dem Zeitpunkt eine hohe Sichtbarkeit hatten, einen hohen Einfluss hatten, dass man bei denen versucht hat, quasi unsichtbar die Verletzungen zuzuführen?
Also das ist so eins dieser Rationale und dann natürlich auch dieses, wir können nicht auch wieder dieser Versuch, Sachen unsichtbar durchzuführen, um sich auch international nicht weiter strafbar zu machen oder nicht weiter gegen die Gesetze oder die Konventionen zum Beispiel, die man unterschrieben hat, zu denen man sich ja eigentlich bekannt hat, dass man vermeidet, dass man sich da angreifbar macht oder dass die SED sich da irgendwie angreifbar machte. Also das gehört auf jeden Fall damit rein. Auch man sieht das so ein bisschen, nachdem die in Helsinki unterschrieben worden sind die IM-Zahlen sehr stark gestiegen. Also das ist so ein bisschen ein Zeichen dafür, dass die weichen Repressionen stärker werden.
Was sind weiche Repressionen? Oder wie wird da unterschieden auch?
Genau.
Du hast es eben kurz angedeutet, ne? Repression, Zersetzung, dass es auch schwer ist zu definieren, jetzt anhand der konkreten Beispiele, aber vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen beschreiben, ab wann fängt das an oder in welchem Graubereich fängt es an?
Weiche Repression, das ist so ein bisschen wieder die Repression, die man nicht so unbedingt sehen kann, die man aber vielleicht noch nicht so als körperliche Gewalt bezeichnen würde. Also sowas wie Überwachung zum Beispiel, Eingrenzen der Meinungsfreiheit, Eingrenzen der beruflichen Freiheiten und so weiter. Und harte Repressionen sind alles, was so mit körperlicher Gewalt zu tun hat oder mit sowas, wo man Menschen unter Kontrolle bringt. Also politische Haft, Folter, aber zum Beispiel auch Genozide gehören zu den harten Repressionen. Das ist so eine sehr klassische Aufteilung in der Repressionsforschung.
Wurde das auch in der DDR selbst Zersetzung genannt oder ist das ein Begriff, der erst später drauf kam?
Die Stasi hat das Zersetzungsmaßnahmen genannt. Also den Begriff haben die festgelegt. Das ist aus der Hinsicht heraus interessant, dass Zersetzung vorher ein Begriff war, der dafür benutzt worden sind, wenn Menschen quasi das Militär zersetzen wollten. Ich glaube, es gab auch einen Paragraphen in der BRD, wo dann Zersetzung quasi noch dafür eingesetzt worden ist. Also diese Umkehr auch quasi des Zersetzungsbegriffs in dem Kontext der DDR ist vielleicht interessant.
Inwieweit steht die psychologische Folter in Bezug zur Zersetzung?
Genau, wir haben das gerade so ein bisschen besprochen. Also es gibt diese Motivation, in die Unsichtbarkeit zu gehen. Also mit diesen Bekenntnissen zu den verschiedenen Verträgen, mit Furcht vor der eigenen Bevölkerung, vor Rückschlägen in der eigenen Bevölkerung, dass man versucht, diese Repressionen möglichst so zu halten, dass sie entweder nicht mitbekommen werden oder dass man sie jetzt nicht so schlimm empfindet wie körperliche Gewalt, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung. Von Zersetzung wusste niemand in der DDR, also man wusste zwar, dass es die Stasi gibt, die Firma wurde sehr oft genannt, und dass die bespitzelt haben, aber dieses wirklich gezielte, diese gezielten Angriffe auf Einzelpersonen und Gruppen gibt, die verschiedene Methoden benutzten, das war nicht unbedingt bekannt. Also später bei den Ausreiseanträgen, dann wusste man von anderen ein bisschen, was so auf einen zukam und konnte sich dann da auch ein bisschen drauf vorbereiten. Aber dass es dieses gab und auch so strukturiert angewandt gab, das wusste man natürlich nicht.
Welche Rolle hatten Psychologen bei den Zersetzungsmaßnahmen und bei dem Thema Folter und Repression?
Das ist wieder, ne, also da kann ich wieder so ein bisschen auf diese operative Psychologie des MFS zurückgreifen, die versucht hat, Konzepte aus der wissenschaftlichen Psychologie zu nutzen, auch unter anderem für Zersetzungsmaßnahmen und für Verhöre und quasi dann das, was auch bei politischen Häftlingen dann angewandt worden ist. Es ist so ein bisschen unklar, wie sehr das in die Praxis übernommen wurde. Es gibt viele, die sagen, das sind eher ja, Geheimdienstmethoden. Man findet diese einzelnen ja, weichen Repressionsmethoden findet man in vielen Geheimdiensten in ähnlicher Art und Weise. Es gab so eine Art Zersetzung auch in der Sowjetunion, also in der UdSSR. Und deshalb ist so ein bisschen unklar, ne, ist das vielleicht eher so als wissenschaftlicher, als pseudowissenschaftlicher Unterbau genutzt worden, die Psychologie, oder ist das tatsächlich dann auch in den Methoden wiedergekommen? Wo was so Leute manchmal sagen, oder was zum Beispiel auch Jürgen Fuchs, der war Psychologe in der DDR, also der hat da sein Diplom nur nicht bekommen, weil er aus ideologischen Gründen quasi wurde gesagt, nee, sie dürfen den nicht, also sie müssen den durchfallen lassen. Und der war auch inhaftiert und hat dann hinterher auch darauf hingewiesen, dass da psychologische Methoden angewandt werden. Das wird jetzt so ein bisschen kritisch gesehen. Was man vielleicht jedoch auch nochmal in Betracht ziehen muss, ist, dass natürlich diese Offiziere, die beim MFS gearbeitet haben und die Psychologie studiert haben, ja auch vielleicht da eingesetzt worden sind, einfach in Einzelfällen, um eine Verhörstrategie zum Beispiel zu planen. Das vielleicht nochmal so als Hintergrundfrage, auch vielleicht um Gutachten zu erstellen und so weiter. Ansonsten ist das so ein bisschen schwierig zu sagen, es gibt da einen direkten Bezug in diese praktischen Felder rein. Das muss noch untersucht werden. Das versuchen wir auch zu untersuchen. Das ist nur sehr viel Aktenarbeit, sehr viel, wo man überlegen muss, na, ist das nicht vielleicht so eine Alltagspsychologie, die hier auch zutage kommt? Ist das eine Geheimdienstpsychologie, die gar nicht auf psychischen Erkenntnissen beruht, sondern eher so auf Erfahrungen der Geheimdienste?
Wenn ich das richtig verstanden habe, in eurem Forschungsprojekt schaut ihr einerseits auf die Aktenlage, auf Literatur, aber andererseits habt ihr auch Interviews mit Menschen geführt. Kannst du das nochmal ein bisschen erläutern? Mit welcher Forschungsfrage seid ihr da dran gegangen? Welche Methoden habt ihr genutzt? Und was sind so die interessantesten Ergebnisse daraus?
Ja, also wir machen eine Studie mit Betroffenen von Zersetzungen. Die setzt sich zusammen aus Menschen, die nur Zersetzung erlebt haben, aber auch Menschen, die politisch inhaftiert waren und danach Zersetzung oder zersetzungsähnliche Maßnahmen erlebt haben. Und einerseits befragen wir die und wir bitten die auch darum, die Unterlagen im Stasi-Unterlagenarchiv für die zu bestellen sind, für uns freizugeben. Das heißt, wir haben in Deutschland einfach eine sehr privilegierte Situation, wo wir sowohl lebendige Zeitzeuginnen haben, als auch den Zugriff auf die TäterInnenperspektive. Und das ist für uns nochmal relativ wichtig, weil eine meiner Forschungsfragen ist auch, inwiefern Zersetzung eventuell schon eine Art von psychischer Folter darstellt. Und wenn man feststellen kann, dass da psychologisches Fachwissen angewandt wurde, dann kann man tatsächlich auch von psychologischer Folter sprechen. Also wir haben im Deutschen einfach diese Unterscheidung zwischen psychisch und psychologisch, und psychologisch impliziert immer, dass da ein Psychologe am Werk war oder eine Psychologin. deshalb ist meine Hauptforschungsfrage ist erstmal, ne, was ist Zersetzung eigentlich für eine Art von Repression? Ich habe gerade schon mal über harte und weiche Repressionen gesprochen und ich finde es schwierig zu sagen, eine weiche Repression sind ja oft diese einzelnen Methoden, die angewandt worden sind, Überwachung oder dass man jemanden zum Job, also dass jemand seine Arbeit verliert oder jemanden finanziell begrenzt, vielleicht das Haus zerstört. Bei der Zersetzung ging es aber um mehr. Da wurde ja vorher, wurde die Person ausspioniert, komplett durchleuchtet, in einem, ja, operative Personenkontrolle nannte sich das. Da wurde ein Persönlichkeitsbild dieser Person erstellt und geguckt, wo sind vielleicht Schwachstellen, wo sind Angriffspunkte, wo kann man IMs einsetzen und so weiter. Und dann wurden verschiedene Maßnahmen, die wirklich ein maximal großes Leid, Unbehagen und quasi dann eine Art Ablenkung von diesem oppositionellen Verhalten oder eventuellem oppositionellen Verhalten hin zu, ja, das ist sehr zynisch ausgedrückt in eine, ich glaube, Diplomarbeit, die man im MFS im Stasi-Unterlagenarchiv sehen kann, zu einer Beschäftigung mit sich selbst führen. Das heißt, die Menschen hatten keine Energie mehr am Ende.
Findest du denn die Begriffe treffend, wenn man weiche Repression sagt, muss man da nicht ganz große Anführungszeichen dran machen? Ja. Vielleicht auch, wenn du jetzt nochmal schaust von den Langzeitwirkungen,
genau,
kann ich mir ja gut vorstellen, dass körperliche Gewalt natürlich auch seine Spuren hinterlässt, aber bei der seelischen Gewalt kann ein Mensch ja wirklich gebrochen sein sein Leben lang. Ein Arm heilt vielleicht nochmal, wenn er gebrochen war. Und man hat eine Narbe, aber die Narben auf der Seele, was ist mit denen? Also inwieweit habt ihr da in den Gesprächen und aus der Forschung Ergebnisse?
Also erstmal, das ist natürlich ganz richtig. Man weiß mittlerweile, dass psychische Folter genauso schädigend ist wie körperliche Folter und auch die Langzeitwirkung, vor allem die psychischen, genauso lang sind. Und dass es auch auf den Körper schlagen kann. Es sind einfach sehr große Stresszustände, sehr krasse Situationen, in der sich das System Körper, Psyche gerade befindet oder befunden hat. Und die hinterlassen dann auch später noch ihre Spuren. Und bei der Zersetzung ist das ähnlich. Also es gibt eine Studie mit Betroffenen von Zersetzungen, wo so psychologische Langzeitfolgen. Und da hat man festgestellt, dass die Menschen, die psychologische Langzeitfolgen haben, genauso, also dass dieser Anteil genauso hoch ist wie bei politischen Gefangenen. Also bei denen, die dann diese psychische Folter in Gefangenschaft erlebt haben. Und gerade aus dieser Herangehensweise, aber auch wenn man sich diese Täterperspektive anguckt, ne, möglichst großes Leid erzeugen, möglichst stark von der oppositionellen Handlung quasi ablenken, indem man Leid zufügt, indem man Stress erzeugt, dass man da sagen kann, wenn wir den Begriff weiche Repression anwenden, dann brauchen wir irgendwie noch eine zusätzliche, entweder brauchen wir eine zusätzliche Bezeichnung, um die Intensität darzustellen. Es gibt zwar auch die Einteilung in geringe und hohe Intensität, die ist aber mehr oder weniger nicht ganz synonym zu weich und harte Repression, aber sehr ähnlich. Und ob man da nicht sagt, das sind entweder sowas wie weiche Repression hoher Intensität oder ob man nicht sogar schon sagen kann, und da kommen noch mal ein bisschen modernere Entwicklungen aus der Folterforschung dazu, dass Zersetzung an sich schon so eine Art von Folter darstellen könnte, zumindest in Einzelfällen. Also dass man da sagen kann, das Leid, das erzeugt werden sollte, das ist ungefähr genauso groß wie das, was bei Folter erzeugt wird. Nochmal als Hinweis, es gibt diese Konzepte Folter und grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung. Das ist beides verboten. Also bei der Unterschied ist so ein bisschen, dass bei der Folter eine extreme Art von Grausamkeit entsteht, aber man betrachtet das oft zusammen. Also auch so, wenn man sich Gerichtsurteile anguckt. Genau, dann wird da zwar unterschieden, aber das sind so, das gehört so zu derselben Gruppe.
Wie geht es den Menschen heute, mit denen du gesprochen hast in der Studie, beziehungsweise die davon betroffen sind?
Oh, das ist ja wichtig, nochmal so zu beleuchten. Ich habe natürlich Menschen in der Studie drin. Das ist eine relativ kleine Stichprobe, weil das ein sehr, sehr viele Daten sind pro Person. Das ist ein exploratives Design. Das heißt, ich gehe nicht mit so vorgeformten Hypothesen dran, sondern gucke einfach, was finde ich. Also es gibt so zwei Probleme, die da so für die Betroffenen noch im Hintergrund sind. Einerseits haben die natürlich große Ungerechtigkeit erlebt, großes Leid erfahren. Da sind ja auch Leute bei, die in politischer Haft waren und die dann beides erlebt haben, die sehr lange auch diesen Repressionen ausgesetzt werden. Also teilweise schon seit der Kindheit. Und die bis heute dann auch dieses Leid haben, die immer noch so ein großes, zum Beispiel Misstrauen gegenüber Leuten haben, die immer noch auch so ein bisschen so einen Hang dazu haben, zu isolieren. Gleichzeitig große finanzielle Sorgen zum Teil auch haben, ne? Also wenn man sich vorstellt, bei der Zersetzung wurde dafür gesorgt, dass man keinen Uniplatz bekommt, dass die Ausbildung unterbrochen wird, dass man keinen guten Beruf hat, dass man nur noch in sehr so niedrig bezahlten Jobs arbeiten durfte. Die haben auch finanziell sind die schlechter gestellt. Das ist für viele einfach bis heute auch eine große Ungerechtigkeit, dass es ihnen quasi schlechter geht als zum Beispiel ehemaligen Stasi-Offizieren. Und diese Ungerechtigkeit, da leiden die teilweise heute noch drunter. Es ist auch relativ schwierig, an die Wiedergutmachungen zu kommen, je nachdem, in welchem Bundesland man wohnt, ist das sehr unterschiedlich. Und das wird mir auch immer wieder von den Teilnehmenden gesagt. Und da kommt auch nochmal so ein Neid durch. Diese Ungerechtigkeit setzt sich einfach bis heute fort. Manche kommen da auch einfach gedanklich gar nicht von los. Also die können sich auch gar nicht so davon trennen. Man würde jetzt so ein bisschen in der Traumaforschung, gerade bei politischen Gefangenen, wurde es mal gesagt, es gibt so eine dritte Phase der Traumatisierung und das sind quasi die Ungerechtigkeiten, die sich bis heute hin fortsetzen. Die gehören dazu. Es gibt andere Ansätze, die sagen, naja, diese Verbitterung, die entsteht, das ist auch nochmal ein Problem. Aber man kann ganz eindeutig sagen, viele fühlen sich einfach von der Politik, von der Gesellschaft in Stich gelassen. Und das wird mir in den Interviews auch immer wieder reflektiert. Also für die ist das einfach ein super aktuelles Thema. Und es ist auch sehr ermüdend. Das sind ja jetzt auch keine Menschen, die super jung noch sind, sich darum zu kümmern.
Was denkst du, wenn du heute Nachrichten hörst, wenn es Folter gibt, wenn auch psychische ähnliche Methoden eingesetzt werden, um Menschen stillzumachen oder politische Gefangene, die geflüchtet sind, aus der Ferne immer noch zu zersetzen? Also siehst du da Parallelen teilweise in die Gegenwart? Siehst du da Muster?
Ja, ich hatte ja gerade schon mal so angemerkt, es gibt neuere Ansätze oder neuere Vorschläge aus der Folterforschung. Da gibt es unter anderem dieses Konzept der Cybertorture. So hat es Nils Melzer, der ehemalige Sonderbeauftragte für Folter und unmenschliche, erniedrigende und grausame Behandlung der UN bezeichnet. Dann es gibt Perez Sales und noch ein Forscher haben das Konzept Internet- und kommunikationsgestützte Folter und Misshandlung vorgeschlagen. Und da geht es genau um so welche Methoden, die Menschen nicht inhaftieren, sondern außerhalb der Haft versuchen, dieses starke Leid zuzufügen, auch mit Hilfe technischer Methoden. Also zum Beispiel auch über das Internet, über sowas wie Fußfesseln, elektrische, über die Beobachtung, die auch durch Technik noch weiter unterstützt werden kann. Und dass man da versucht, diese Freiräume, die man eigentlich hat und die man auch zur psychischen Gesundheit braucht, zur psychischen Entfaltung braucht, immer weiter zu begrenzen und innerhalb derer immer mehr Leid zuzufügen. Also zum Beispiel soziale Beziehungen sehr stark angreift. Ich weiß gar nicht, ob man damit so viel anfangen kann.
Doch, durchaus. Also mich gruselt's.
Ja.
Vor allem, weil man ja nicht behaupten kann, es braucht heute keinen Sonderbeauftragten mehr für genau diese Themen. Und das ist das, was mich, sage ich mal, besonders an dem Thema betroffen macht, ne? Dass es immer noch aktuell ist und immer noch Thema ist. Und ich glaube, das Sichtbarmachen, dass es das gibt und das Erkennen und auch Ansprechen, finde ich gut.
Also es wird tatsächlich auch heute von Menschenrechtsbewegungen, die sich zum Beispiel für Transrechte von Homosexuellen oder Queeren einsetzen, aber auch natürlich dann andere Gruppen, da wird berichtet, dass die Berichte, die ich kenne, kommen nicht aus Deutschland, sondern aus anderen Ländern, aber da wird berichtet, dass die bemerkt haben, dass es so eine leichte Verschiebung der Repressionsansätze gibt. Also weg von diesem sehr offensichtlichen körperlichen Inhaftierungen zum Beispiel hin zu diesen weniger gut sichtbaren, dass man versucht zum Beispiel Shitstorms im Internet gegen die auszulösen und so Druck auszuüben. Und da habe ich, also ich habe da einfach, als ich mir dieses Konzept Zersetzung angeguckt habe und dann ein bisschen recherchiert habe, ne, ich habe mich für psychische Folter interessiert. Und bin dann auch darauf gekommen, auf dieses Konzept, und habe mich dann gefragt, naja, aber dann müssten wir doch eigentlich die Zersetzung auch nochmal angucken. Hier sind ja auch technische Mittel zum Einsatz gekommen, aber von den Konzepten her, von diesem, ja, von dem Rational her, dass die Täter auch haben, ist das eine sehr ähnliche Herangehensweise.
Täter ist ein gutes Stichwort. Zu dem Zufügen von Leid gehören ja zwei Menschen. Einer, der das erleidet, und deren Perspektive finde ich sehr wichtig, und die darf nicht irgendwie untergehen. Aber ich frage mich trotzdem auch, was macht es mit denen, die Leid zugefügt haben, die über die Folgen wissen und die dann in eine freie Gesellschaft entlassen werden und die vielleicht, so wie du es beschrieben hast, immer noch die Vorteile haben, auf denen sie quasi ihre Karriere fort... Also ist das so, kann man das so pauschalisieren sagen, dass sie dann einfach auch von einem anderen Standpunkt ausgehen als die Menschen, die das Leid erfahren haben? Und leiden die auch in einer Form? Schwierige Frage, glaube ich.
Ja, ich setz mal so an. Die Staatssicherheit, die hat sich so eine Art Parallelwelt auch aufgebaut. Also die haben so quasi eigene Dörfer gehabt, wo die sich aber auch untereinander stark beobachtet haben, wo dann auch sehr viel Misstrauen entstanden ist. Alkohol spielte da auch eine große Rolle. Viele hatten wohl auch Alkoholprobleme. Das heißt, ganz so gut schien es da auch nicht zu laufen. Was man vielleicht so ein bisschen sich gut angucken kann, ist so, wenn man in so Unterlagen guckt von der Staatssicherheit, ist der Wortgebrauch. Ich habe das gerade schon ein paar Mal gesagt, dieses feindliche Verhalten, dieser Begriff Zersetzung und Liquidieren und so weiter. Also es werden sehr herabsetzende, menschlichende Begriffe für die Menschen benutzt, die angegriffen werden. Und wir wissen aus der Psychologie, dass das Distanz schafft oder Distanz schaffen soll zu den eigenen Taten, zu dem, was man denen antut, die immer weiter abzusetzen, jetzt Feinde darzustellen. Es gab auch einen Teil Feindbildarbeit in dem MFS, wo es darum ging, dieses Feindbild auch weiter aufrecht zu erhalten. Also das sind unsere Feinde. Und das stimmte ja nicht. Das waren ja die MitbürgerInnen. Das waren ja die anderen Menschen in der DDR. Dass da quasi sehr stark das aufgebaut wurde, um diese Aggression auch nochmal zu schüren. Auch dieses sehr, das ist nochmal so ein bisschen Stasi-Deutsch gewesen, eine sehr technische Sprache, sehr stark technologisiert in einer gewissen Art und Weise. So ein bisschen auch Verdrehen von Sachen. Also ich habe mir heute Morgen noch was durchgelesen, wo ich dachte, da müsste man sich doch auch ein bisschen zynisch vorkommen. Das ist eine Unterlagen gewesen, die kann man auch beim Stasi-Unterlagenarchiv bestellen, so als Broschüre. Und da steht auf einer Seite so umgesetzt drinne, ja, die haben ein Treffen gehabt, also diese Gruppe, das war eine Friedensbewegung in der Kirche, die haben ein Treffen gehabt, wo sie sich ausgetauscht haben und beschwert haben über Repressionsmaßnahmen, die zu Unrecht in der DDR angewandt werden, und dieses Repressions auch immer in Anführungsstriche, und gleichzeitig war das ein ganzes Packen an Zersetzungsmaßnahmen, die dann dieser Gruppe angetan wurde, und diese Gruppe hat 5 Leute gehabt, die zu dieser Zeit auch politisch inhaftiert waren. Und man denkt sich so, naja, aber sie müssen doch irgendwie gemerkt haben, dass das wahr ist, worüber die Leute sich beschweren. Aber dadurch, dass dieses Feindbild so aufrechterhalten wurde, konnte man das dann für sich so ein bisschen als Stasi-Offizier anscheinend rationalisieren. Für die Forschung ist es eher schwierig, da an die TäterInnen heranzukommen. Also die möchten sich da eher nicht beteiligen. Deshalb ist es schwierig zu sagen, wie geht's denen heute, und hat das auch negative Eigenschaften auf die. Es gibt so ein paar Studien, nicht aus der DDR, sondern aus anderen Ländern zu TäterInnen, die zeigen, dass die das noch sehr stark versuchen zu rechtfertigen, auch so bis ans Ende, und dass es da aber auch verschiedene Gruppen gibt von Menschen. Ich glaube, das, was am ausführlichsten ist, ist ein Werk von einer, ich weiß nicht, ob es eine Forscherin ist, die in Griechenland Menschen befragt hat, die während der Diktatur da gefoltert haben. Beziehungsweise die hat Gerichtsgespräche ausgewertet, glaube ich, gar nicht mal die Leute so selber befragt. Und da kam das halt raus, ne, dass es diese unterschiedlichen Menschen schon gibt, aber dass es schon so eine Tendenz dazu gibt, die eigenen Taten dann doch noch zu rechtfertigen.
Und seinen eigenen Selbstwert über die Folgen des eigenen Handelns zu stellen.
Es gibt zu den Nachkommen von Stasi-Offizieren. Mhm. Da gibt es Ergebnisse und die weisen so ein bisschen darauf hin, dass innerhalb dieser Gruppe von Menschen, die Kinder waren von Offizieren der Staatssicherheit, dass die tatsächlich stärker belastet sind. Also zu einem, ja, das ist mehr als der Durchschnitt. Das ist aber eine sehr, ich glaube, es war eine sehr kleine Stichprobe. Das heißt, es ist noch nicht so repräsentativ, aber dass dadurch auch Druck innerhalb der Familie natürlich entstanden ist. Die konnten sich ja auch nicht frei entfalten.
Leid macht leider nicht Halt vor Generationengrenzen.
Genau.
Hanna, ich würde gerne noch weiter mit dir sprechen und ich bin mir sicher, dass es noch viel zu besprechen gibt und viel zu sagen gibt. Ihr werdet bald und nach auch noch mehr Forschungsergebnisse aus dem Projekt geben. Ich drücke ganz fest die Daumen für die Promotion und bin gespannt auf das Ergebnis.
Ich und, auch.
Damit möchte ich den Ausblick geben auf die nächste Folge, wo wir dann wieder mit Susanne Guski-Leinwand über die operative Psychologie sprechen und die verschiedenen Verwertungsansätze der Psychologie in der DDR zu politischen Zwecken. Bis dahin, bleibt uns gewogen, hört weiter zu und bis bald. Vielen Dank.
Danke.